Bevor ich die Reise nach Afrika angetreten habe, habe ich mir schon irgendwie Sorgen gemacht, dass es tricky wird, als Veganerin in Afrika zu reisen. Ich habe mir allerlei unangenehme Situationen vorgestellt und auch von anderen Leuten gehört, wow, das wird bestimmt schwierig. Aber gleichzeitig war ich auch skeptisch und dachte mir so, Mensch, kann doch mittlerweile fast überall vegan leben. Und das ist doch bestimmt nur Angstmache. Ich ernähre mich seit über 5 Jahren vegan, das passt schon. Ich bin jetzt seit 2 Monaten auf dem afrikanischen Kontinent und ich merke, wie sich meine Ernährung grob eingependelt hat. Ich will in dieser Episode ein erstes Resümee ziehen, wo die Challenges liegen und wie ich mich jetzt ernähre. Also meine Story teilen. Und im zweiten Teil dieser Episode möchte ich ein Stück tiefer gehen und ein paar Argumente aus der veganen Welt dekonstruieren und prüfen, inwiefern sie auf meine Situation hier zutreffen. Viele Argumente, die ich in Europa für ganz essentiell halte, sind hier einfach irrelevant, kontraintuitiv oder komplett falsch. Dementsprechend möchte ich da mal genau hinschauen und dabei unterstützt mich mit ihrer Perspektive eine vegane Podcasterin aus Deutschland, über deren Hilfe ich mich mega freue, also ihr dürft gespannt sein. Ziel ist es gemeinsam, eine kleine praktisch-ethische Betrachtung zu machen und zu gucken, welche Argumente in meiner Situation hier Bestand haben. C'est parti!
Unterwegs, Adverb, Weg irgendwohin, auf Reisen, draußen auf der Straße.
Radikal, Adjektiv, von Grund aus erfolgend, ganz und gar, vollständig, gründlich.
Radikal. Eine extreme politische, ideologische, weltanschauliche Richtung vertretend und gegen die bestehende Ordnung ankämpfend.
Hi, willkommen zum Radikal Unterwegs Podcast. Hier teile ich die Erfahrungen und Geschichten meiner Reisen zusammen mit radikalen Ideen und Reflexionen aus meinen eigenen Prozessen. Mein Name ist Lukas Bliss und ich wünsche euch viel Spaß.
Hi, ich bin Lukas und wenn dieses Video einer Person hilft, Veganer zu werden oder Veganer zu bleiben, habe ich meine Mission erfüllt. In diesem Video möchte ich darüber erzählen, wie ich Veganer geworden bin. Das ist jetzt in etwa eine Woche her. Das bedeutet, diese Informationen, die ich euch ergebe, sind noch brandaktuell.
Yep. Das war ich vor 5 Jahren als frischgebackene Veganerin auf YouTube. Ich hatte einen echten veganen Channel, auf dem ich so Videos gemacht habe wie Warum ich vegan geworden bin oder ein Format, das hieß Fleischfresserfragen. Ich frage mich, wie viele meiner jetzigen FreundInnen davon wissen. Ich glaube, es waren so 3 Monate und circa 10 Videos, die ich unter Lukas Vegan gemacht habe, bis ich gecheckt habe, yo, safe, ich bin jetzt vegan, bleibe ich auch, denke ich. Aber nur Videos darüber zu machen, wäre auf die Dauer echt lame. Also habe ich, als ich nach dem Abi nach Neuseeland geflogen bin, den Kanal umbenannt und andere Videos gemacht, die sich mehr mit meiner Reise oder anderen Themen befasst haben. Als ich aus dem Auslandsjahr zurückkam und nach Berlin gezogen bin, wurde Videoschnitt und Content Management für andere Kanäle so ein bisschen mein Job, mit dem ich mir für eine Weile mein Philosophiestudium finanziert habe. Long story short, in der Zeit begann auch mein politischer Aktivismus, aber obwohl ich in der Zeit vegan war, habe ich Veganismus und Tierrechte nie als mein Aktionsfeld, also als Fokus meines Aktivismus gesehen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ich war mal bei einer Anonymous of the Voiceless Demo, fand das aber irgendwie ganz schön komisch und konnte mich damit irgendwie gar nicht identifizieren. So viel ganz kurz zu meiner Backstory. Jetzt kommt noch ein kleiner Disclaimer zur Begrifflichkeit vegan und Dogma.
Dogma, das Substantiv Neutrum. Den Anspruch der absoluten Gültigkeit. Wahrheit erhebende Aussage, Lehrmeinung.
Psst, ich bin gar keine Veganerin. Okay, hier kommt der dicke Disclaimer. Wenn ich sage, dass ich mich vegan ernährt habe, dann muss ich dazu sagen, dass ich das nicht dogmatisch und bis ins letzte Detail durchgezogen habe. Ich würde nie Tierleichen essen und ziehe also zum Beispiel auch bei Gelatine die Grenze. Aber wenn dein Container des Croissant halt Butter enthält, dann so be it. Gerade bei Freeganen, also geretteten Lebensmitteln, habe ich da für mich eine Balance gefunden, womit ich cool bin. Die Grenze lag meistens bei geretteten Lebensmitteln irgendwo bei 10-20% Milch- oder Eianteil als Zutaten. Also ich würde jetzt keinen Joghurt essen, aber auch wenn es nicht so geil ist, gehen halt zum Beispiel gerettete Eiernudeln für mich fit. Vor allem bevor ich mir stattdessen was Veganes kaufen muss und dadurch Konsum verursache. Ich finde, da muss eigentlich jede Person für sich selbst entscheiden. Das kann ein Mensch aber auch voll kritisch sehen. Und ich wollte es nur mal gesagt haben, wegen Transparenz und so. Disclaimer Ende. Alright, jetzt zu meiner Erfahrung auf dieser Reise. Ich bin jetzt 2 Monate hier und den ersten Monat davon war ich mit einer Reisegruppe unterwegs. Wir waren 12 Leute mit 2 Autos und hatten immer ziemlich viel Essen am Start. Das heißt, Frühstück und Abendbrot haben wir meistens selber zubereitet und fürs Mittagessen haben wir uns irgendwelche Snacks jeweils individuell gesucht. Das war aber auch relativ easy. Vor allen Dingen auch, weil wir sowohl in Marokko als auch in Mauretanien jeweils eine Art, in Anführungszeichen, Guide dabei hatten. Das waren keine echten Guides, aber die haben safe die Arbeit von Guides gemacht. Das waren im Endeffekt Locals, die halt Bock auf die Reise hatten und dann einfach mitgekommen sind und uns aber mega viel geholfen haben und richtig viele Türen geöffnet haben. Das heißt, wenn ich Hunger hatte, dann konnte ich einfach mir zum Beispiel in Marokko Mehdi schnappen und ihm sagen, yo, hast du kurz Zeit, da mit rüberzukommen und zu gucken, ob die was Vegetarisches haben. Und auf die Art und Weise habe ich in der Zeit richtig gut gegessen. Also Mehdi hat mir nice Sachen gezeigt. Und ja, wenn du eine Person dabei hast, die die Sprachbarriere nicht hat und die Kultur auch kennt, dann bist du natürlich voll am Start. Und dann findest du auch was. Jetzt, wo ich hier in Anführungszeichen allein in Senegal unterwegs bin, ist es natürlich ein bisschen anders. Zumal ist die senegalesische Küche echt super effizient und das ist richtig lustig, weil die meisten Gerichte sehen halt so aus, dass einfach Fisch und Gemüse oder Fleisch und Gemüse in einem Topf richtig lang für mehrere Stunden im Prinzip gekocht wird und dann das Gemüse und das Fleisch rausgenommen wird und in dem Sud oder in der Soße Reis oder Couscous gekocht wird. Auf die Art und Weise schmecken sogar die vegetarischen und veganen Zutaten, auf die ich eben scharf wäre, richtig hart nach Fisch. Und ja, ich finde es auch ohne den Geschmack einfach eklig, mir das vorzustellen und habe da gar keinen Bock drauf. Dementsprechend ist Essen hier so eine Mission. Die Art und Weise, wie ich jetzt gelernt habe, das zu navigieren, ist einfach, ich habe mir dann Leute aus dem Projekt, mit bei dem ich am Start war, also meine GastgeberInnen geschnappt immer und habe gefragt, ob sie Bock haben, mir was zu zeigen, was es so an Streetfood gibt, ob sie mir helfen können, was zu finden. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, die ganzen Sachen auswendig zu lernen, die Namen von den Streetfood-Sachen und vor allen Dingen auch, wann die verkauft werden, weil das ist auch total tageszeitabhängig und kommt dir am Anfang erstmal komplett random vor. Aber mittlerweile weiß ich, es gibt Beignets, das sind so zum Beispiel so Krapfen, die aber, ich glaube, ohne Quark, die in der Straße einfach frittiert werden und dann direkt verkauft werden. Es gibt Akra, das ist so ähnlich, bloß herzhaft und ein bisschen kleiner, die in so Sandwiches gegessen werden. Und auf die Art und Weise gibt es hier auf der Straße auf jeden Fall immer mega viel frittierten Stuff, der eigentlich auch ziemlich geil ist und wovon ich mich konsistent hier ziemlich viel ernähre. Zudem gibt es dann noch Gerichte, die ich mal so als accidentally vegan beschreiben würde. Also zum Beispiel gibt es halt einfach das Gericht Ndambel, das ist ein Bohnengericht, ein ganz einfaches und so wie das traditionell zubereitet wird, ist da nie Fisch oder Fleisch drin. Genauso wie Spaghetti Sorbet, das sind einfach Spaghetti mit Zwiebeln. Und wenn du halt weißt, wo die verkauft werden und wann, dann ist es eigentlich auch gar kein so ein Stress, die zu finden und danach zu fragen. Ich frage übrigens immer nach den Gerichten, aber nicht, ob sie vegetarisch sind. Einfach aufgrund der Sprachbarriere. Das heißt, ich muss auf meine Sinne vertrauen. Das ist irgendwie ungeil und auf eine Art grenzüberschreitend ist ein Stück Fleisch im Essen zu finden. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber ja, ich kann das hier nicht so hart skandalisieren. Es tut mir nicht gut, immer so empört zu sein und mich vor mir selbst zu ekeln. Trotzdem ist es safe immer ein bisschen entwürdigend. Das hat auch was mit Stolz zu tun, den ich hier auf jeden Fall kontinuierlich verliere. Und als mir das so aufgefallen ist, dachte ich mir, ich frage mich, wie viele Leute aus Stolz vegan sind. Konsequenzialistisch nüchtern betrachtet ist es ja trotzdem voll gut, weil das Outcome stimmt. Also die Tiere freuen sich, Aber Stolz als Motivation bringt dir hier halt zum Beispiel nichts. Nach meiner Erfahrung gibt es hier Leute, die checken so halb und akzeptieren es oder sie bemitleiden dich gar. Und du findest selten Leute, die das wirklich respektieren irgendwie. In Deutschland ist es ja ständig so, dass dir Menschen begegnen, die du damit beeindruckst, dass du vegan lebst oder die du damit inspirierst oder die immerhin sich einfach freuen und sagen, yo, das wollte ich auch schon immer mal machen oder yo, das mache ich auch und die dir deswegen halt ein stark positives Feedback geben, was einen so stolz macht, das gibt's hier halt so gut wie gar nicht. Was bleibt, wenn Stolz, Gewohnheit und positive Bestätigung als Motivation nicht mehr ziehen? Ganz klassisch, gute Argumente. Sehr philosophisch, ich weiß.
In der Tat.
Ich lache so ein bisschen selber über mich da. Aber es macht es nicht unbedingt einfacher. Denn die meisten Argumente, auf die mein Veganismus fußt, sind, wie mir hier auffällt, hart eurozentrisch. Also sie haben eine stark europäische Perspektive in sich. Das macht im ersten Moment ja auch Sinn, aber mir war trotzdem nicht so bewusst und ich finde es mittlerweile schon eher kritisch. Ich kann mich an den Ende-Gelände-Sticker erinnern, auf dem Think Global, Block Local stand und ich habe den Veganismus schon immer für einen weitestgehend globalen Lösungsansatz gehalten, aber mittlerweile fällt mir schon auf, dass ich, bis ich hierher gekommen bin, viele Komplexitätsschichten da nicht gecheckt habe. Also, um herauszufinden, ob das eben für meine Situation jetzt auf dieser Reise trotzdem diese Argumente noch zutreffend sind, möchte ich eben so ein europäisches Argumentationskonstrukt auf mein Fallbeispiel, auf meine Situation hier anwenden. Und da fände ich es eigentlich ganz fair und auch ein bisschen spannender, wenn ich selber nicht die Person bin, die die Argumente auswählt und vorliest. Deswegen habe ich mir Hilfe geholt von Stefanie, die selber ein paar vegane Podcasts macht und die ich gebeten habe, mir die Argumente zu nennen, die für sie essentiell sind, ihren Veganismus in ihrer Situation zu rechtfertigen. Und ich versuche, die einzelnen Argumente dann auf meine Situation hier zu beziehen. Das war so meine Idee und ich bin mega dankbar, dass sich Stefanie bereit erklärt hat, mitzumachen.
Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Radikal Unterwegs Podcasts. Ich bin Stefanie und Lukas hat mich eingeladen, einige Argumente für den Veganismus aus meiner Perspektive zu präsentieren. Und bevor ich damit loslege, will ich mich einmal kurz vorstellen. Ich bin, wie gesagt, Stefanie. Ich lebe jetzt im 5. Jahr vegan, habe vorher 20 Jahre vegetarisch gelebt und bin vielfältig rund um das Thema vegan tätig. Das heißt, ich habe 3 Podcasts, einen mit meinem Mann zusammen, den Einfach Vegan Podcast, der ist jetzt schon im 4. Jahr. Und dann gibt es noch den Von Herzen Vegan Podcast, in dem ich Veganer und Veganerinnen mit Übungen und Impulsen in ihrem Alltag unterstütze. Und den in sich abgeschlossenen Milchgeschichten-Podcast, in dem ich erforscht habe, wie aus Kuhmilch ein Grundnahrungsmittel werden konnte, allerdings bezogen auf Deutschland. Das jetzt nur als ganz kurzer Einblick in die Dinge, die ich so anbiete und was ich so mache. Und dann starte ich doch gleich mal mit den Argumenten. Lukas hat sich Argumente aus den 3 Bereichen Ethik, Gesundheit und Umwelt gewünscht. Und meine Gründe, erstmal vegetarisch zu leben, waren, dass ich nicht wollte, dass Tiere für mich sterben. Und als ich dann 20 Jahre später endlich verstanden habe, dass trotzdem noch Tiere für mich sterben, wenn ich vegetarisch lebe, bin ich dann auch den Schritt ins Vegane gegangen. Also wenn ich es als Argument formulieren sollte, dann würde ich sagen, dass Tiere auch Rechte haben. Tiere wollen leben, genau wie wir. Tiere fühlen Schmerzen, genau wie wir. Tiere sind fühlende Lebewesen und wir haben kein Recht, sie zu schlachten und zu essen, nur weil wir eventuell intelligenter sind als sie.
Halt, stopp.
Halt, stopp! Nein, jetzt red ich.
Ich pausiere jetzt immer mal das Tape, um direkt auf die Argumente zu antworten. Das erste Argument war auf jeden Fall ein ziemlich breites Argument und ich stimme dem zu. Es passt auch auf meine Situation und ich würde es sogar noch erweitern, dass ich auch diese Normalität anzweifle, Tiere zu essen. Also ich finde es falsch, dass es normal ist, Tiere zu essen und ich möchte nicht, dass sie für meine Ernährung sterben.
Und das Gleiche gilt für das Milch trinken, also das Vegetarier sein, wenn ich jetzt Milch trinke oder Eier esse oder Butter oder Käse, was auch immer, Milchprodukte, dann sterben dafür auch Tiere, nämlich die Milchkühe selbst, wenn wir jetzt bei dem Milch und den Milchprodukten bleiben, oder, und das ist eben das, wofür ich auch mit meinen Milchgeschichten kämpfe, oder die männlichen Kälbchen. Und die weiblichen Kälbchen auch, wenn zu viele Kälbchen geboren wurden, aber die männlichen auf jeden Fall, weil sie einfach Abfallprodukte sind. Sie sind so gezüchtet, dass da kaum Fleisch dran bleibt. Das heißt, die Bauern bekommen nur ganz, ganz wenig Geld dafür, wenn sie die verkaufen. Und so erleiden halt viele Kälbchen auch schnell mal einen Unfall kurz nach ihrer Geburt und landen im Müll. Und das ist einfach undenkbar für mich. Das ist ein ethischer Grundsatz, das verbietet sich mir, so etwas zu unterstützen. Genauso wie das Kükenschreddern.
Dieses Argument ist schon deutlich schwieriger übertragbar, weil es hier in Senegal meines Wissens nach keine Massentierhaltung gibt. Noch ein Disclaimer. Bei allen diesen Argumentationen muss ich dazu sagen, ich habe das nicht recherchiert. Das sind alles intuitive Annahmen aus meinen Erfahrungen hier. Klar habe ich da irgendwie drauf geachtet und auch mit Menschen drüber gesprochen, aber es ist trotzdem keine echte Recherche. Und mir geht es hier jetzt einfach darum, pragmatisch zu einem Ergebnis zu kommen in meiner Dilemmasituation. Disclaimer Ende. Dementsprechend würde ich auch annehmen, dass es mit diesen männlichen Kälbern, die einfach geschlachtet oder getötet werden, und das Kükenschreddern, dass es sowas hier einfach nicht gibt, weil die Tiere zu wertvoll sind und auch nicht unbedingt so krass in eine Richtung gezüchtet sind. Jedoch muss man sagen, dass hier unglaublich viel Milchpulver verwendet wird, das höchstwahrscheinlich aus Massentierhaltung stammt. Das ist Teil eines großen Problems, dass der Überschuss an westlicher Milch einfach billig exportiert wird. Zum Teil ist die ja subventioniert. Dementsprechend wird hier importiertes Milchpulver zu Preisen angeboten, mit denen lokale Bäuerinnen und Bauern nicht mithalten können. Okay, kommen wir zu ein paar ökologischen Argumenten.
Bei mir kam die Nachhaltigkeit tatsächlich erst mit dem veganen Leben. Ich habe beim vegetarischen Leben über die Nachhaltigkeit kaum nachgedacht. Aber dann mit dem veganen Leben habe ich ein weiteres Bewusstsein dafür erlangt und seitdem versuche ich auch, so nachhaltig wie möglich zu leben. Und Argumente aus nachhaltiger Sicht, aus ökologischer Sicht, Umweltsicht, wie auch immer du es nennen möchtest, für den Veganismus sind definitiv folgende. Zum Beispiel Energie. Die Ställe müssen beheizt und beleuchtet werden. Dafür wird Energie verbraucht und diese kann klimafreundlich oder klimaschädlich hergestellt sein, klar, also Ökostrom oder nicht. Aber in den meisten Fällen ist es dann wahrscheinlich kein Ökostrom.
Okay, das ist auf keinen übertragbar. Es gibt hier safe keine beheizten Ställe. Und allgemein laufen die Tiere echt viel frei herum und ernähren sich viel von Essensresten im Müll. Und ich würde auch sagen, dass der Stromverbrauch gegen null tendiert. Vor allen Dingen in einem städtischeren, urbaneren Kontext werden trotzdem viele Tiere gehalten, aber die werden nicht in irgendwelchen Ställen gehalten, sondern einfach in kleinen Hütten oder Räumen im Haus.
Dann der Transport. Transporte mit dem LKW führen zu Abgasen, die auch das Klima belasten.
Meines Wissens nach sind die Tierprodukte, die hier konsumiert werden, bis auf die Milch ziemlich lokal. Das heißt, der Fisch wird einfach hier im Fluss gefangen, also in St. Louis. Die Tiere kommen von den umliegenden Dörfern und werden zumeist vor Ort geschlachtet und portioniert. Das heißt, es gibt keine ewigen Kühlketten und Kühltransporte, die ja so ein großes Problem für die Umwelt darstellen.
Und dann das Argument, was ja die meisten von uns wahrscheinlich jetzt auch schon so parat haben, also die rülpsenden Kühe, ja, also Methan. Kühe scheiden eben Methan aus und es ist 25 mal schädlicher als CO2. In Deutschland stammen mehr als die Hälfte der gesamten Methanemissionen aus der Landwirtschaft, also dann nicht der Landwirtschaft, was jetzt Getreideanbau oder so wäre, sondern der Landwirtschaft mit Tieren.
Ja, stimmt. Obwohl hier eh weniger Kühe gehalten werden. Beliebter sind Schafe, Ziegen und Hühner. Obwohl Schafe und Ziegen ja auch Wiederkäuer sind und dementsprechend vielleicht auch ähnlich schädlich sind, das weiß ich nicht genau.
Und ein weiteres Argument für den Veganismus aus nachhaltiger Sicht ist auch die Landverschwendung. Denn für Fleischesser wird viel mehr Land verschwendet als für Veganer und für Veganerinnen. Um einen Veganer oder eine Veganerin zu ernähren, braucht Mensch nur ein 1/20 der Fläche, um einen Fleischesser oder eine Fleischesserin zu ernähren.
Landverschwendung eigentlich ja, aber der Großteil der Weideflächen hier ist eh nicht anders nutzbar. Und dementsprechend ist es gut, dass die Flächen beweidet werden. Die Pflanzen werden durch die Tiere gestutzt und trocknen somit weniger schnell aus und werden stärker. Und die kontinuierliche Düngung durch die grasenden Tiere hilft dem Boden. Und insgesamt ist es eben ein wichtiger Beitrag gegen die Desertifizierung. Also auch da ist es echt irgendwie kompliziert. Und aus genau diesem Grund maße ich mich auch nicht an, hier ein Urteil über die Ernährung der Menschen zu machen. Für mich selbst ist es trotzdem irgendwie interessant, meine eigene Ernährung hier in Frage zu stellen. Damit kommen wir jetzt zum letzten Feld der Argumente.
Überhaupt kein Grund für eine vegane Ernährung für mich war der gesundheitliche Aspekt. Also der gesundheitliche Aspekt ist mir überhaupt nicht wichtig, weswegen ich beim Einfach-Vegan-Podcast meinen Mann mit hinzugezogen habe, dem das doch sehr wichtig ist. Und ich kenne die Argumente natürlich für eine vegane Ernährung aus gesundheitlicher Sicht.
Gesundheit ist für mich schon safe wichtig, aus Respekt meinem Körper und mir selbst gegenüber, aber auch politisch, weil ich kann nichts machen und beitragen, wenn ich körperlich geschwächt bin. Außerdem haben gesundheitliche Argumente mir schon oft bei so containerten Sachen geholfen, die ja eigentlich ökologisch und ethisch so in Anführungszeichen karma-free sind, wo ich dann aber, wenn ich gesundheitlich geguckt habe, oftmals gesagt habe, nee, Alter, scheiß drauf, das ist irgendeine verarbeitete Scheiße und die brauchst du dir jetzt safe nicht gönnen, weil die bringt deinem Körper eh nichts. Dementsprechend war es mir wichtig, hier noch ein paar gesundheitliche Argumente mit reinzubringen.
Und ich will jetzt einfach nur mal ein paar Stichpunkte aufzählen. Also es gibt ein geringeres Risiko bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denn ausschließlich bei einer ausgewogenen pflanzlichen Kost wurden Heilerfolge bei koronaren Herzerkrankungen medizinisch festgestellt. Das ist von Dr. Barnard.
Obwohl die Studie von Barnard durchaus umstritten ist, ist es Fakt, dass eine ausgewogene vegane Ernährung eine extrem herzgesunde Ernährung ist. Ich habe lange mit einem Kardiologen zusammengearbeitet, der auf YouTube Videos zu dem Thema macht. Shoutout an der Stelle an Dr. Hart. Und in den seinen Videos ist es auch ziemlich eindeutig. Die vegane Ernährung eliminiert einen beträchtlichen Teil der Risikofaktoren für die größten Herzerkrankungen in Deutschland.
Außerdem ist eine ausgewogene pflanzliche Ernährung reicher an Vitalstoffen, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente.
Yes, und das wird hier besonders deutlich. Es ist krass, wie wenig Gemüse hier gegessen wird und wie wenig roh gegessen wird. Alles wird 2 Stunden gekocht und dann mit Reis und Couscous oder Baguette zusammen gegessen. Dementsprechend fehlen viele Vitalstoffe und vor allem Vitamine und die Mahlzeiten gestreckt mit diesen mehr oder weniger leeren Kohlenhydraten ziemlich dürftig.
Dann sind da noch Ballaststoffe. Deren höherer Verzehr mit verringertem Darmkrebsrisiko in Verbindung gebracht wird. Ballaststoffe kommen in tierlichen Lebensmitteln nicht vor.
Genau darum geht es mir auch. Es fehlen hier einfach krass die Ballaststoffe. Weißes Brot, weißer Zucker in ungefähr allem, weißer Reis. Und ich finde es schon krass, ich bin es nicht gewöhnt. Ich will Vollkornzeugs essen und aufhören, meinen Darm abzufacken. Und ich glaube, dafür bin ich auch meiner veganen Ernährung mega dankbar, weil unser Darm eben genau diese Vielfalt und diese Ballaststoffe braucht, die Gemüse und Obst uns eben liefern.
Und tierliches Eisen, also Hemmeisen, steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Pflanzliches Eisen, nicht Hemmeisen, hingegen nicht.
Dieser eine Stoff ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für mega vielen giftigen Shit, den Mensch sich mit einer veganen Ernährung aufsparen kann. Es ist Fakt, dass in Fleisch und so weiter Zeug drin ist, auf das unser Körper einfach nicht klarkommt. Und obwohl ein Teil davon, zum Beispiel Antibiotika, aus der Massentierhaltung kommen und hier dementsprechend nicht so dominant sind, gibt es hier halt wiederum andere Sachen, die abfacken. Wenn du hier durch die Dörfer fährst, siehst du einfach überall Ziegen, die auf irgendwelchen Plastesachen rumkauen, weil sie Hunger haben. Die Fischmärkte und Fleischmärkte sind voller Fliegen und dementsprechend auch Krankheiten, einfach aus Hygienegründen. Krankheiten sind ein Problem, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Damit kommen wir jetzt zum letzten Argument und danach kommt ein kleines Fazit.
Also das mal nur so als ein paar gesundheitliche Fakten, was gut ist, was für die vegane Ernährung spricht. Was ich sonst noch hinzufügen kann, also dass die Kuhmilch tatsächlich für Kühe gedacht ist, die einfach viel schneller wachsen und auf andere Art wachsen als menschliche Kinder. Und das sind Inhaltsstoffe, die in Milch und Milchprodukten vorhanden sind und die definitiv auch für eine vegane Ernährung sprechen und dagegen diese Produkte zu essen oder zu trinken.
Für mich sehe ich das auch so, aber yo, wenn du unterernährt bist, dann gönn dir vielleicht, vielleicht hilft's ja. Also ich halte mich schon krass zurück, hier irgendwie Mensch reinzureden. Ja, safe ist es mit dem Zucker zum Beispiel echt nicht gesund, aber ich als weißer Tourist bin echt nicht die Person, die das ändern kann oder sollte. Für mich selbst muss ich sagen, sind die Argumente bezogen auf meine Situation hier trotzdem immer noch aussagekräftig und bestätigen mich in meinem Veganismus. Es fühlt sich auch einfach richtig an, das durchzuziehen, auch wenn ich irgendwo Kompromisse machen muss und hier und da was Vegetarisches esse. Ich bin nicht perfekt. Ich will auch gar nicht versuchen, diese Perfektion als mein Ziel zu setzen. Sich vegan ernähren ist für mich immer ein Annäherungsprozess. Und auch wenn es lame klingt, statt keine Tiere zu sagen, ich will, dass so wenig wie möglich Tiere für mich und meine Ernährung sterben. Und dafür kämpfe ich. Ein fettes Danke an Stefanie für ihre nuancierte Perspektive und ausführlichen Erklärungen. Ich habe riesen Respekt vor ihren Projekten und wie sie auch hier am Start war. Mega mutig, auch mir zu vertrauen in dem Konzept und einfach ihren Beitrag von mir so zerstückeln zu lassen. Checkt auf jeden Fall ihr Podcast aus und ich gebe nochmal das Wort an Stefanie.
Danke dir, Lukas, auf jeden Fall dafür, dass ich hier dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du mir zugehört hast. Und wenn du magst, schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, www.vonherzenvegan.de. Und dort findest du all die Dinge, die ich zu Beginn genannt habe, als ich mich vorgestellt habe, also die Podcasts, den Clan und alles Weitere. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne, tschüss und auf Wiederhören.
Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ihr wisst schon Bescheid, ich freue mich immer dick über Feedback, sei es Kritik und Verbesserungsvorschläge oder positives Feedback. Ich freue mich mega darüber. Danke an alle Freunde, die das Projekt unterstützen. Danke an Wandertalk, dem Artist, dessen Musik ich benutze. Wenn euch zufällig jemand einfällt, den die Episode vielleicht interessieren könnte, dann teilt den Podcast gerne. Ansonsten bleibt kritisch und habt eine gute Zeit.